Ich möchte beginnen mit einigen Versen aus Gottes Wort, Kolosser 2, 3, 4 und 8 und 9. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wir fragen nach der Bibelkritik. Die Bibelkritik oder wie sie sich selber nennt, historisch-kritische Methode oder wie man sie besser nennen sollte, historisch-kritische Theologie, versteht sich selber als Wissenschaft und viele meinen, dass man das, was sie von sich gibt, ja zu akzeptieren habe. Denn das sei ja nun Wissenschaft und ob es einem nun gefällt oder nicht, das muss man schließlich annehmen. Die Frage ist, stimmt das? Ist diese bibelkritische Theologie wirklich Wissenschaft oder ist das, was da läuft, nichts anderes als Manipulation? Unsere erste Frage lautet, wie entstand die Bibelkritik? Die Bibelkritik entstand, weil die Theologen diese Warnung aus Gottes Wort missachtet haben. Anstatt sich vor der Philosophie zu hüten, haben die Theologen die Philosophen respektiert, als wären sie die Lehrer der Christenheit. Was diese Philosophen lehrten, wurde aufgenommen, als wäre es Gottes Offenbarung. Das heißt, von den Theologen wurde die Kritik an Gottes Offenbarung respektiert, als wäre sie selber die Offenbarung. Der Beginn der Philosophie, die hier eine Rolle spielte, ist der Humanismus. Wir kommen damit ins 15., 16. Jahrhundert. Der Humanismus stellte den Menschen in den Mittelpunkt und sah um den Menschen herum die vom Menschen geschaffene Kultur. Literatur, Kunst, Wissenschaft, Technik, Politik, Philosophie und auch die Religion. Das heißt, die Religion wurde als ein Teil der menschlichen Kultur angesehen. Und in diesem Sektor Religion hatten sich alle Religionen zu teilen. Das hängt mit dem Wahrheitsbegriff des Humanismus zusammen. Die Wahrheit ist nur eine, nur die Strahlen sind verschieden. Das heißt, auf einer Ebene wurden die unterschiedlichen Religionen angesiedelt, man konnte sie vergleichen, man konnte vielleicht auch hier und da für die eine oder andere ein paar Pluspunkte durch den Vergleich gewinnen, aber grundsätzlich lag das auf einer Ebene. Das bedeutete natürlich auch, dass die heiligen Schriften der Religionen auf einer Ebene angesiedelt wurden. Wenn also die Christen sagten, ja, aber bitteschön, die Bibel ist doch die Heilige Schrift, dann sagten sie, ja, bitteschön, für den Islam, da ist der Koran die Heilige Schrift und für die Hindus sind es die Veden und so hat eben jede Religion ihre heiligen Schriften. Also es wurde praktisch durch diesen humanistischen Ansatz im Vorhinein die Inspiration der Heiligen Schrift beiseite geschoben. Und damit war das, was in Gottes Wort steht, nicht mehr verbindlich. Wenn heute in irgendeiner Weise irgendwas diskutiert wird und man antwortet mit dem, was nun in der Bibel dazu geschrieben steht, da muss man sich sagen lassen, ha, Sie haben ja gar keine Argumente, Sie haben ja nur Bibelverse. Das heißt also, was Gottes Wort sagt, wird nicht mehr als verbindliche Aussage verstanden. Das hängt eben mit diesem Ansatz des Humanismus zusammen. Und was im 15. und 16. Jahrhundert einige Dutzend Leute waren, eine geistige Elite, die das allein vertrat, das ist heute der allgemeine Zeitgeist. Der Humanismus ist die Hauptmasse des heutigen Zeitgeistes. Und der liegt auch der historisch-kritischen Theologie zugrunde. Wir kommen jetzt zur Philosophie der Aufklärung. An den Anfang ist Francis Bacon zu setzen. Von der Zeit her könnte man ihn noch zur Renaissance rechnen, aber im Denkansatz entspricht er ganz und gar den folgenden Aufklärungsphilosophen. Bacon war Empirist. Er war der erste dieser Philosophen, die anderen sind ihm darin gefolgt, der eine Art von dogmatischen Satz von sich gegeben hat, eine Definition, womit behauptet wird, so ist es. Nicht? Man stelle sich vor, da ein sterblicher Mensch wagt es, solch eine Grundsatzaussage von sich zu geben. Und diese Definition von Francis Bacon war, die Wahrheit kann nur induktiv gefunden werden. Das heißt, nur auf dem Wege der Erfahrung, wo man vom Einzelnen zum Allgemeinen fortschreitet und so allmählich zur Erkenntnis kommt. Damit war mit einem Federstrich die Heilige Schrift die Quelle der Wahrheit, außerhalb der Wahrheit gesetzt. Denn Gottes inspiriertes Wort kann man unmöglich gewinnen auf dem induktiven Wege. Nun, Bacon war durchaus noch fromm. Die meisten dieser Philosophen waren ja so fromm. So meinte Bacon, sei ja doch viel, ob da man ja nun die Bibel nicht denken könne, sei es ja doch umso verdienstvoller, wenn man sich mit ihr beschäftigen würde. Man würde ja dann ein Sacrificium Intellectus bringen, den Verstand zum Opfer bringen. Nicht, wenn man eben sich trotzdem mit der Bibel beschäftigt. Die Idee vom Sacrificium Intellectus ist also keine Sache, die etwa die Pietisten erfunden hätten, nicht? Sondern die stammt von diesem ältesten Aufklärungsphilosophen. Thomas Hobbes, der nächste in der Reihe, war Materialist. Er behauptete, die ganze Welt ist Materie und was nicht Materie ist, das ist in Wahrheit nicht vorhanden. Wird soeben behauptet. Und die intelligenten Menschen, je intelligenter, desto mehr, meinen ja, dass sie sich eher an die Worte solch eines klugen Philosophen zu halten haben, anstatt an Gottes Wort. Ja. Gottes Wort unterscheidet zwischen dem Gras, das vergeht, und der Blume des Grases, aber auch die Blume des Grases vergeht. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit, Jesaja 40. Hobbes sagte, es gibt kein Konzept, das nicht seinen Anfang ganz oder teilweise in den fünf Sinnen genommen hat. Das heißt, es gibt überhaupt gar kein geistiges Konzept, gar keinen geistlichen Durchblick, der nicht auf der Erkenntnis durch die fünf Sinne beruht. Er behauptet, Glaube ist keine reale Gottesbeziehung. Wunder dürfen nicht als Ereignisse betrachtet werden, sondern müssen als Gleichnisse interpretiert werden. Ha? Kommt Ihnen da nicht was vertraut vor? Falls Sie schon mal von Entmythologisierung gehört haben, dass man zu unterscheiden hätte zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten, hier finden wir das in der Philosophie, daher kommt es. Und weiter behauptet der Philosoph Thomas Hobbes, die Bibel gibt keinerlei Gotteserkenntnis. Da stellt sich ein Mensch hin und sagt, aus eigener Machtvollkommenheit, hat ja nichts anderes in der Hand als seinen Denkapparat, den er ja nicht selber geschaffen hat, den er von seinem Schöpfer empfangen hat, und wagt es zu behaupten, dass Gottes Offenbarung keinerlei Gotteserkenntnis gibt. Der nächste in der Reihe ist René Descartes. Er war im Unterschied zu den vorigen ein Rationalist. Die Erkenntnis, die durch die fünf Sinne gewonnen werden kann, die war ihm nicht zuverlässig genug, denn es gibt natürlich auch Sinnestäuschungen. Er suchte nach einer anderen Denkgrundlage. Und es ist natürlich schwierig, eine zuverlässige Denkgrundlage zu finden, wenn man sich an Gottes Offenbarung nicht halten will. Schließlich kam er auf folgende Gedanken. Er stellte fest, ich zweifle. Wenn ich zweifle, dann denke ich. Wenn ich denke, dann bin ich. Cogito, ergo sum. Ich denke, also bin ich. Durch ihn wurde der Zweifel zum Prinzip des Erkennens gemacht. Und das hat sich nachhaltig ausgewirkt bis auf den heutigen Tag. Heute heißt es, ja, man muss doch alles hinterfragen. Da erwartet man dann von den Kindern im ersten Schuljahr, dass sie doch bitte im Religionsunterricht lernen zu hinterfragen, die Befehle, die Eltern geben. Bei einigen geht es ja um das Wohl des Kindes, bei anderen, die kann man diskutieren, naja, ist vielleicht gut oder auch nicht. Und bei einigen geht es ja nur um den Willen der Eltern und weiter nicht. So wird dann eben alles hinterfragt. Und dieser Denkansatz, alles zu hinterfragen, der geht eben auf René Descartes zurück. Der nächste zu erwähnende ist Baruch de Spinoza, ein Rationalist. Er behauptete, Wahrheit kann nur auf mathematischem Wege gewonnen werden. Wieder solch ein Denkkonzept, das mitgeteilt wird, als sei es eine absolute, unwiderlegbare Tatsache und das im exakten Gegensatz zu Gottes Wort steht. Gottes inspiriertes Wort kann man unmöglich auf mathematischen Wege gewinnen. Dementsprechend behauptete natürlich Baruch de Spinoza, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern in der Bibel findet man Gottes Wort. Das gehört nun zu den Grundansätzen der historisch-kritischen Theologie. Wenn ich früher meine Studenten im Proseminar in die exegetischen Methoden eingeführt habe, dann habe ich ihnen gesagt, das, was ihr zwischen den zwei Buchdeckeln habt, das ist nicht Gottes Wort. Es kann aber sein, dass vielleicht ein Abschnitt daraus für euch Gottes Wort wird, sei es, dass er ihn selber liest oder in der Predigt hört. So ist das allgemein in der historisch-kritischen Theologie. Man findet sich zum Beispiel auch bei Karl Barth unter anderem. Aber es ist einfach ein weit verbreiteter Denkansatz. Aber die wenigsten sind sich dessen bewusst, dass das auf Spinoza zurückgeht, auf einen Philosophen. Der erkühnt sich weiter zu sagen, an der Bibel festzuhalten als an Gottes Wort, verwandelt den Glauben in Aberglauben. Das ist der Trick 17. Nun werden mit einmal diejenigen, die Gottes Wort wörtlich nehmen und Gottes Wort gehorchen wollen, die werden mit einmal zu den Verkehrten gestempelt. Nicht? Und da heißt, ihr seid ja gar nicht Gläubige, ihr seid ja Abergläubige. Nicht? So ähnlich gibt es ja manchmal auch, nicht? Den unüberbietbar bibeltreu und so weiter, nicht? Sagt er, an der Bibel festzuhalten als an Gottes Wort, damit werden Papier und Tinte anstelle von Gott verehrt. Aber Spinoza ist auch der Beginner der Bibelkritik im eigentlichen Sinne. Er ist der Initiator der Kritik an den Mosebüchern. Er hat gesagt, die fünf Bücher Mose sind nicht von Mose, die können nicht von Mose geschrieben sein. Meine, in den fünf Büchern Mose ist es ganz klar, dass Mose von Gott den Auftrag hatte. Aber das gibt ja den Nein. Von Gott ist direkt die Rede und das kann man ja nicht akzeptieren als Philosoph. Nicht? Das wird dann sowieso beiseite geschoben. Und nachdem dann es erstmal heißt, die fünf Bücher Mose sind nicht von Mose, da konnten sich dann die Theologen und andere Leute was einfallen lassen, wovon sie denn nun seien. Von den Prophetenbüchern behauptet er auch, die seien, so wie sie vorlegen, gar nicht von den alten Propheten, sondern in den Prophetenbüchern würden sich nur Zitate aus den Originalbüchern der Propheten befinden. Es hat niemals auch nur das geringste Indiz dafür gegeben, dass es Originalbücher der Propheten gegeben hat, außerhalb dessen, was wir in der Bibel haben. Aber sowas stört ja diese großen Geister überhaupt nicht. Die haben ja alles einen dicken Kopf und daraus können sie ja kräftig erfinden. Nicht? Aber als wir noch in der alttestamentlichen Vorlesung saßen, da hieß es manchmal immer Vorlesung über den Propheten Jeremia, da nehmen wir mal an, es wäre das Kapitel 42 gewesen, und nur ist es beliebig rausgewählt. Also dann hieß es dann in der Vorlesung, unterstreichen Sie bitte die Verse, die wahrscheinlich echt sind. Das konnte dann so aussehen, also das sind Vers 3 und 4, Vers 11 und 12, bei 13 ist es nicht sicher, den können Sie ja unterbrochen unterstreichen, und dann Vers 19 bis 21. Alles andere ist später hinzugefügt worden. So haben wir das gelernt. Und so wird man es vermutlich auch heute noch lernen, wenn man in einer dieser theologischen Fakultäten studiert. Aber eine sachliche Grundlage gibt es nicht. Es gibt kein einziges Indiz dafür, dass es außerhalb der Propheten irgendwo andere Prophetenbücher gegeben hätte. Es gibt kein einziges Indiz dafür, dass man in solcher Weise innerhalb der Prophetenbücher zu unterscheiden hätte zwischen echten und unechten. Aber das stört ja diese großen Geister nicht. Baruch de Spinoza hat auch begonnen mit der Kritik an den Evangelien. Er behauptete, daran, dass wir vier Evangelien haben und nicht eins, da könne man ja klar und deutlich erkennen, dass die Evangelien nicht inspiriert seien. Wären sie inspiriert, dann würden wir natürlich nur ein Evangelium haben. Meine, er als geborener Jude hätte ja wohl eigentlich wissen können, dass es Gottes Prinzip ist, dass aus zweier oder dreier Zeugen Mund Wahrheit kundgibt. Nicht? Und nun hat Gott in seiner großen Güte uns noch einen vierten Zeugen gegeben. Nicht? Spinoza war natürlich auch der Fortsetzer der Wunderkritik und war das in einer übelsten Weise. Der sprach dann von Priesterbetrug und dergleichen. Nach Spinoza kam wieder ein Empirist, David Hume, Er ist heute noch wichtig, weil er auch die Grundlage für den Positivismus gelegt hat. Jung leuchtete nicht die Möglichkeit, aber die Glaubwürdigkeit von Wundern. Ein kluger Mensch kann nicht an Wundern glauben. Mit meinen indonesischen Studenten bin ich seine 10 Leitsätze darüber, warum ein kluger Mensch nicht an Wunder glauben könnte, durchgegangen. Wir haben nicht weniger als 3 massive Denkfehler darin gefunden. Aber interessant ist ja eine folgende Frage. Woher wusste Rudolf Bultmann, dass ein moderner Mensch, der den Lichtschalter und andere technische Errungenschaften bedient, unmöglich an Wunder glauben konnte? Heutzutage gibt es ja für sowas empirische Umfragen. Was glauben die Deutschen? Aber zu der Zeit, als Bultmann seinen Entmythologisierungsaufsatz schrieb, da gab es solches noch nicht. Nicht? Nun ja, ich schätze, hier hat Philosoph David Hume dafür Pate gestanden, sodass dass er von dem entnommen hat, was denn ein moderner Mensch glauben und nicht glauben kann. Aber jetzt kann ich Ihnen was ganz Schönes sagen. Rudolf Bultmann hat sich vor seinem Tode bekehrt. Und er hat sogar seine Schüler und Studenten um Vergebung gebeten. Ich habe das jetzt erst im vergangenen Jahr erfahren. Der Kronzeuge ist Käsemann, Ernst Käsemann. Er hat das erwähnt, bevor er gestorben ist. Und er hat es bestimmt nicht erfunden. Der hat es zugleich gesagt, er würde sich nicht bekehren, weil er über die Ermordung seiner Tochter nicht hinwegkäme. Aber so groß ist Gott. Nicht? Er konnte es machen, sodass der Hauptkronzeuge der historisch-kritischen Theologie seine Knie vor Jesus gebeugt hat, seinem Heiland. Nun, der Höhepunkt dieser Aufklärungsphilosophie ist Immanuel Kant. Ihn müsste man als Agnostizisten bezeichnen. Er versuchte, Empirismus und Rationalismus zu vereinigen. Das gelingt ihm als philosophische Konstruktion, aber um einen hohen Preis. Das Ding an sich, das gilt dann als unerkennbar und in der Konsequenz gibt es weder Gottes Erkenntnis noch Gottes Erfahrung. Was in dieser Hinsicht die kantische Philosophie bedeutet, das hat Goethe in seinem Faust in einem einzigen Satz auf einen Nenner gebracht. Zum Jenseits ist der Ausblick uns verrammelt, ein Tor, wer dorthin seine Augen blinzelnd richtet. Da steckt ja ein Bild drin, so eine Hütte, die hat ursprünglich Fenster und Türen gehabt, aber das hat man mit Brettern zugenagelt und wer da drin ist, der kann nicht rausgucken. Wenn er mal wirklich mal so ein Astloch oder so findet, dann kann er nicht damit rechnen, ein ordentliches Bild von draußen zu kriegen, nicht? Und wer dann das als Gymnasiast in sich aufgenommen hatte, für den war es dann ja auch schon gar nicht mehr so schwer, die historisch-kritische Theologie zu schlucken. Jetzt kommen wir zu den Auswirkungen dieser Philosophie. Das ist einmal die Trennung von Denken und Glauben. Das ist charakterisiert die gesamte Aufklärungstheologie und das charakterisiert auch die Philosophie, auch die historisch-kritische Theologie. Naja, der Kinderglaube, das war ja nichts Verkehrtes. Aber jetzt sind sie ja nun erwachsen und jetzt wollen sie ja wohl den Glauben auch denken können, nicht? So wird dann da der Graben gezogen. Und außerdem ist ein weiteres Ergebnis die Leugnung der Gotteskenntnis aus der Bibel. Und Hier kommen der Entwicklung des Menschengeschlechts, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, das müssen wir jetzt mal ausklammern. Aber vor allen Dingen hat die historisch-kritische Theologie das aus der Bibelkritik übernommen, das Weltbild. Man könnte es als das monistische Weltbild bezeichnen. Der Begriff stammt zwar erst von Haeckel, aber er ist geeignet, diese ganze Aufklärungsphilosophie in ihrem Weltbild zu charakterisieren. Es gibt nur die eine, die sichtbare Welt. Anders ist es mit dem Weltbild der Bibel. Da durchdringt und umgibt die unsichtbare Welt die sichtbare Welt. Und anstatt sich an das Weltbild der Bibel zu halten, hat sich historisch-kritische Theologie an das Weltbild der Philosophen gehalten und sich daran orientiert. Ich lasse mal den zweiten Teil raus. Wir müssen ja auch in unserem Zeitrahmen bleiben und gehe jetzt weiter zum nächsten Punkt, nämlich wie arbeitet die Bibelkritik. So, dann nehmen wir erstmal den ersten Teil. Von der Intuition zur Tradition oder wie die Geschichte Israels auf den Kopf gestellt wurde. Spinoza hatte ja behauptet, dass die fünf Bücher Mose nicht von Mose geschrieben seien. Folglich kamen dann die Leute auf die Idee, da mal drüber nachzudenken, von wem sie denn nun stammen könnten. Und Jean Astru, der Leibarzt des damaligen König Ludwig von Frankreich, kam auf die Idee, anhand der Gottesnamen zwei Quellen für die fünf Bücher Mose zu unterscheiden, nämlich den Jahwisten nach dem Gebrauch des Namens Yahweh und den Elohisten nach dem Gebrauch des Namens Elohim. Nun ja, es hatte so seine Schönheitsfehler. Es gibt nämlich durchaus eine ganze Reihe von Abschnitten, in denen die beiden Gottesnamen zur gleichen Zeit vorkommen. Nicht? Na ja, dann hieß es dann, da ist der Name später reingekommen oder da ist der Name später reingekommen. So hat man das dann zurechtgebügelt. Nicht? Das heißt, diese eine Hypothese wurde dann zum Ursprung von einer ganzen Reihenfolge von kritischen Operationen. Später fand man dann noch andere Quellen, die sogenannte Priesterschrift, alles wo Listen waren oder wo bestimmte Einzelheiten für den Gottesdienst beschrieben waren, für Opfer und sonstige Vorschriften. Klar, wird natürlich in einem bestimmten Stil berichtet. Wenn ich etwas erzähle, formuliere ich das anders, als wenn ich eine Ahnentafel schreibe. Nicht? Das erfordert von der Sache her einen anderen Stil. Aber hier hat man dann für diese betreffenden Abschnitte hat man dann gesagt, ja, das ist doch deutlich, die sind von Priestern geschrieben worden. So kam man zum Priesterkodex und dann das Deuteronomium. Ja, das sollte dann auch wieder einen anderen Verfasser haben. So landete man bei JEDP, der sogenannten Dokumentenhypothese. Heutzutage, ich habe mal in Amerika so eine Vorlesung gehört, da unterscheidet man dann schon an acht verschiedene Schichten allein bei E. Wenn da irgendeine Schwierigkeiten auftaucht, dann gibt es schon eine neue Hypothese, mit der man wieder diese Schwierigkeit behebt. So entstehen ganze gewaltige Kartenhäuser von Hypothesen. Nur darf natürlich der Wind der Realität nicht ran, denn dann fallen die in sich zusammen. Aber das ist jetzt gar nicht der Gegenstand. Jetzt kommen wir ins Jahr 1834 im Sommersemester. Da gab es einen Alttestamentler namens Reuß und der wachte eines Morgens auf mit einer Intuition, einem plötzlichen Gedanken. Das heißt, er hatte nicht ein Forschungsergebnis, an dem er lange gearbeitet hat, sondern einen plötzlichen Einfall. Und diesen Einfall, den teilte er in seiner Vorlesung sofort seinen Studenten mit den Worten: Die Propheten sind älter als das Gesetz und die Psalmen jünger als beide. Nun, von den Propheten wissen wir, die sind ja eng verbunden mit den Königen von Juda und von Israel und die kann man ziemlich genau datieren. Und das soll nun das Älteste sein. Nun wissen wir ja, Mose gehört ja an den Anfang der Geschichte. Nicht? Denn das Volk Israel musste ja erstmal aus Ägypten raus und wo es ja nur reingekommen war, als die eine Sippe, die ganzen Nachkommen Jakobs, und musste in das Land Kanaan rein. Und wenn das jetzt alles in die nachprophetische Zeit verlegt wird, dann wird das mit einem Federstrich zu einer Fantasiegeschichte gemacht. Dann kann natürlich auch Mose nicht wirklich gelebt haben und so weiter. Und das ist denn, naja, das stimmt ja denn schon alles wieder hinten und vorne nicht, denn das wäre ja in nachprophetischer Zeit. Naja, nicht? Und dann die Psalmen jünger als beide. Ich kriegte das serviert in alttestamentlicher Einleitung. Im Semester davor hatte ich gerade eine Psalmenvorlesung gehört und mir waren die Psalmen so richtig lieb geworden. Nicht? Und so auf Hebräisch, da hören sie sich noch extra schön an. Und dann, ich kannte ja meine Bibel, da steht so etwa 70 Mal Psalm Davids, Psalm Davids, Psalm Davids, Psalm Davids. Und nun hieß es, nö, keiner der Psalmen ist von David. Ich habe natürlich damals nicht gewusst, dass das keine andere Grundlage hatte als die Intuition eines Professors. Denn wenn nämlich die Psalmen noch jünger, also wenn die Propheten das Älteste, älter sein sollen als das Gesetz und die Psalmen jünger als beide, dann kommen die natürlich alle in die babylonische Zeit rein. Nicht? Und David hat ja nun nicht in babylonischer Zeit gelebt. Nicht? Also das weiß man. Also kann dann natürlich kein Psalm von David sein. Aber es hängt ja alles bloß an dieser Intuition eines Professors. Einer seiner Studenten namens Graf war ganz wild begeistert, aber sein Professor Reuß sagt ihm: Vorsicht, vergessen Sie nicht, wir werden ja auf die Confessio Augustana verpflichtet. Nicht? Da müssen wir ja ein Ei drauf leisten. Und der Professor war sehr vorsichtig. Er hat seine Intuition ja nur in einigen Lexikonartikeln mitgeteilt. Sein Schüler war auch vorsichtig, er hat das niemals öffentlich zur Diskussion gestellt. Er hatte nur dann sein Buch über die geschichtlichen Bücher des Alten Testamentes so geschrieben, als wären das Fakten in den Hintergrund genommen und als wären das Fakten. Und dann kam der berühmte Theologe Wellhausen. Der schrieb dann 1878 die Geschichte Israels und der machte dann daraus eine Konzeption und da später mussten das die Studenten nur noch lernen. Als ich studierte, da lernten wir auch noch Geschichte Israels an dem Buch von Wellhausen. Später kam dann Martin Noth, aber immer stand die Geschichte Israels noch auf dem Kopf. Ich weiß nicht, welches Buch jetzt benutzt wird, aber ich habe nicht gehört, dass man das geändert hätte. Hier kann man etwas darüber sehen, wie hier wie wissenschaftlich die angeblich wissenschaftliche Theologie ist. Der fängt an mit einer Intuition und das wird dann von etlichen aufgenommen, die von verschiedenen Ecken herkommen, denen das sozusagen in den Kram ihrer eigenen Hypothesen passt. Dann wird eine Konzeption draus gemacht. Dann wird das Ganze zu einer Tradition, das heißt, das wird vom Professor an den Studenten weitergegeben, der wird wieder Professor, gibt es an seine Studenten weiter, da gibt es auch noch ein bisschen Diskussion, aber das wird niemals wirklich in Frage gestellt. Das heißt, hat niemals wirklich eine echte Frage gegeben. Ist das so? Ist das nicht so? Das hat man niemals wirklich öffentlich diskutiert. Also diese Geschichte verdanke ich Samuel Külling, dem heimgegangenen Direktor der staatsunabhängigen Hochschule in Basel, in seinem Buch über die Datierung der Genesis B-Stücke. Jetzt kommen wir zu der nächsten Geschichte aus dem Alten Testament. Die Entdeckung der drei Jesaja-Bücher oder die Salamitaktik der Bibelkritik. Im Jahre 1778 gab es einen Theologen namens Koppe. Und der schrieb einen Aufsatz darüber, dass Jesaja 50 unmöglich echt sein könne. Ich weiß nicht im Einzelnen, wie das aufgenommen worden ist. Einige waren vielleicht empört, anderen war es gleichgültig und andere fanden das großartig. Aber es hat sich niemand darüber aufgeregt, denn das war ja nur eins von 66 Kapiteln. Aber schon im Jahre 1789 kam ein anderer Theologe mit Namen Döderlein. Und der stellte fest, dass ja eigentlich gar kein Unterschied bestehe zwischen Kapitel 50 auf der einen Seite und Jesaja 40 bis 66 auf der anderen. Würde man sagen, großartig. Da wird die Sache endlich beiseite geschoben und man hört auf damit, die Echtheit von Jesaja 50 in Frage zu stellen. Schön wär's. Aber so denken die historisch-kritischen Theologen nicht. Stattdessen hieß es nun, also sind auch die Kapitel 40 bis 66 gar nicht von dem Propheten Jesaja. Dann kamen mehrere Theologen nacheinander auf die Idee, einige Kapitel aus Jesaja 1 bis 39 kritisch zu betrachten. Und dann wurde immer wieder festgestellt, nein, die stimmen ja in den Punkten so deutlich zusammen mit dem, was in Jesaja 40 bis 66 steht, die können unmöglich echt sein. Und dann wurden hier drei Kapitel und da fünf Kapitel und da wieder drei Kapitel, die wurden dann aussortiert als unecht, dann blieben nochmal gerade zwei Drittel von Kapitel 1 bis 39 über, die dem Propheten Jesaja zuerkannt wurden. Im Jahre 1892 kam der berühmte Alttestamentler Doom. Und er teilte Jesaja 40 bis 66 in zwei verschiedene Bücher. Das erste der beiden nannte er Deutero-Jesaja, umfasst Kapitel 40 bis 55, und er behauptete, das sei auch von einem Propheten namens Jesaja, aber so wie es ja heute mehrere Müller, Meier, Schulzes gibt, nicht so hätte es da eben mehrere Jesajas gegeben. Und das sei eben von einem anderen, einem zweiten Jesaja verfasst. Den Rest des Jesaja-Buches, 56 bis 66, bezeichnete er mit Trito-Jesaja. Aber diesmal wollte er nicht damit sagen, dass es auf einen dritten Propheten namens Jesaja zurückging, sondern er behauptete, der Trito-Jesaja, Kapitel 56 bis 66, Das sei nur eine Sammlung prophetischer Schriften. Man sieht immer ein Scheibchen abgeschnitten. Erst fängt einer, schneidet den Nüssel an, regt sich auf, wenn von der Salami das untere Stückchen abgeschnitten wird. Und dann der nächste säbelt noch ein bisschen ab und noch ein bisschen ab und noch ein bisschen ab, nicht? Und so am Ende, ja, dem kann schon keiner mehr was sagen, weil es ja alles doch eigentlich schon, ja, es ist doch alles schon bewiesen, heißt es denn, obwohl da niemals jemals etwas bewiesen war. So, und jetzt kommen wir zum nächsten, zur Erfindung des synoptischen Problems. Nun ja, ursprünglich wurde eine Theorie der Abhängigkeit von einem der ältesten Feinde des christlichen Glaubens, nämlich dem heidnischen Philosophen Celsus, erfunden. Dann hat dann 1778 Lessing hier eine Theorie erfunden, die sich bis auf einige Umformulierungen mit der deckt. Und dann ist es gegangen. Dann hatte jeder Theologe, der was auf sich hielt, hatte dann eine eigene eine Hypothese für die Entstehung der synoptischen Evangelien, die alle in irgendeiner Weise eine Form von literarischer Abhängigkeit bedeuteten. Nicht? Dann haben wir hier kommt dann Weisse erstmals mit der Zwei-Quellen-Theorie, die heute weltweit anerkannt ist, dann 1863 Holzmann. Nun möchte ich Ihnen dafür etwas Hübsches erzählen. Vermutlich haben Sie das noch nicht gehört. Nun ja, so. Das ist hier die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie. Das heißt, Markus war die Quelle für Matthäus und Lukas. Und daneben hatten sie noch eine weitere Quelle, die abgekürzt Q heißt oder aber nach ihrem Inhalt die Lorienquelle genannt wird. Und außerdem haben sie noch Sondergut. Jeder für sich. Das kann man dann nicht als Quelle bezeichnen, wenn man ja nicht weiß, ob es aus einer zusammenhängenden schriftlichen Vorlage ist. Nun ja, wie gesagt, ohne das Sondergut geht hier die Zwei-Quellen-Theorie auf einen Theologen namens Weisse zurück. Und heute, ob das in Indonesien oder in Amerika ist, weil natürlich in der Diskussion sind jetzt, ich glaube, 26 und nee, müssen eigentlich mittlerweile schon 27 oder noch mehr Hypothesen, die jetzt gleichzeitig in Geltung stehen, als Möglichkeiten für die Entstehung der synoptischen Evangelien und ihrer wechselseitigen Abhängigkeiten, nicht? Es gibt da so eine gewisse Inflation, nicht? Ich meine, wenn man erstmal anfängt mit dem Hypothesen machen, wer hindert dann andere Leute, dass ihnen auch was einfällt, nicht? Das ist nun mal so. Aber das hat sich doch weitgehend durchgesetzt. Nun, wie kam Weisse auf die Idee seiner Quelle Q? Nun, Weisse hat sich für Q an eine Autorität gehalten, nämlich an den berühmten Theologen Schleiermacher. Schleiermacher war natürlich wirklich ein sehr kluger und sehr berühmter Theologe. Und eines Tages kam diesem berühmten und klugen Theologen ein Zitat des apostolischen Vaters Papias in die Finger. Und da sagt Papias, dass Matthäus schrieb die Lorien in einem hebräischen Dialekt. Oh, sagt Schleiermacher. Matthäus schrieb die Loblieder. Also hat er doch bloß die Loblieder geschrieben und nicht das ganze Evangelium. Und dann rotierte es in seinem Gehirn und sagte, ja, wie kommt es dann aber, dass man das ganze Evangelium das Matthäus-Evangelium nannte? Ach ja, dann ist diese Schrift der Lorien, die Sammlung der Lorien durch Matthäus, ist dann die Quelle fürs Evangelium genommen. Und dadurch hat man das Evangelium nach Matthäus, dem Verfasser der Quelle, benannt. Nun ja, nur der kluge Theologe hat einen dicken hermeneutischen Fehler gemacht. Er hat den Kontext nicht berücksichtigt. Er hätte nämlich eigentlich auch den Satz lesen müssen, den Papias davor geschrieben hat. Nicht über Matthäus, sondern über Markus. Und für den Inhalt des Markus-Evangeliums benutzte Papias zwei verschiedene Begriffe. Zunächst redet er von den Worten und Taten Jesu in seinem ersten Satz über das Markus-Evangelium. Und im zweiten Satz über das Markus-Evangelium spricht er von den Logia Kyrio, den Worten des Herrn. Er braucht also diesen Begriff Logia Kyrio, Worte des Herrn, als den Teil für das ganze, pars pro toto, für das ganze Markus-Evangelium. Und wenn er dann im nächsten Satz von den Lorien spricht, die Matthäus aufschrieb, dass der die in aramäischer Sprache aufschrieb, dann meint er auch nichts anderes, als dass der Matthäus sein Evangelium ursprünglich aramäisch verfasst hat. Das ist hier der Kern, worum es ging. Dass das Matthäus-Evangelium ursprünglich aramäisch geschrieben ist und dann übersetzte es jeder so gut er konnte. Da kam es nämlich nach Kleinasien, wo der Papias war, und da sprach man normalerweise die Koine. Es gab aber noch etliche Leute, die das Aramäisch, was mit diesem hebräischen Dialekt gemeint ist, von Papias konnten und die das dann mündlich übersetzen konnten. So ist das also. Sodass die Quelle Q als einzigen Ursprung den hermeneutischen Irrtum des Theologen Schleiermacher hat. Nun, Schleiermacher bezog Q nur auf das Matthäus-Evangelium und nahm an, dass Q allein die Quelle für Matthäus, aber nicht für Lukas sei. Weiße, der erkühnte sich dann zu behaupten, dass wenn Schleiermacher heute noch leben würde, der war dann schon 4 Jahre bevor Weiße schrieb gestorben, dann würde Schleiermacher ja sicher zugeben, dass Q auch die Quelle für das Lukas-Evangelium sei. So einfach macht man sich's. Aber dafür, dass Markus die Quelle von Matthäus und Lukas ist, hat dann Weiße eine weitere Autorität in Anspruch genommen, nämlich den Altphilologen Karl Lachmann. Und das war wirklich ein sehr gelehrter Mensch, der schrieb damals, dass das schon gar nicht mehr üblich war, noch seine Werke alle in Latein. Und er hat wirklich eine Untersuchung angestellt und die synoptischen Evangelien miteinander verglichen. Und er hat eine ganze Reihe Gemeinsamkeiten festgestellt und sagte dann aber, obwohl das alles so ist, ist es doch klar, dass Matthäus und Lukas kein Exemplar des Markus-Evangeliums gehabt haben, um es zu benutzen. Also eine direkte Verneinung literarischer Abhängigkeit. Matthäus und Lukas hatten kein Exemplar des Markus-Evangeliums, um es zu benutzen. Und was macht der Weiße daraus? Er behauptet doch schlankweg, Lachmann hat den Beweis dafür erbracht, dass Markus die Quelle für Matthäus und Lukas ist. So sieht's also aus. Die weltberühmte Zwei-Quellen-Theorie, die gelehrt wird, nicht nur hier in Deutschland, in ganz Europa, in Amerika, in Asien und wo auch immer, die ist gegründet auf einen hermeneutischen Irrtum und auf eine Lüge. So wissenschaftlich ist die angebliche wissenschaftliche Theologie. So, und wenn man nun aber mal die Fakten beguckt, wie ist es denn? Und wirklich untersucht, ob es eine literarische Abhängigkeit zwischen den synoptischen Evangelien gibt. Das habe ich in meinem Buch gemacht. Gibt es ein synoptisches Problem? Dann sieht das so aus. Das Markus-Evangelium enthält 116 Perikopen. Nur 76 kommen in den drei synoptischen Evangelien vor. Sie umfassen 7625 Worte. Oder 67,72% des Markus-Evangeliums. Davon sind dann in den Parallelversen völlig gleich, bei allen drei Evangelien 20,19%. Zusätzlich nochmal bei Matthäus und Markus 21,51%. Also selbst wenn man nur Matthäus und Markus vergleichen würde, käme man doch immer nur auf noch nicht ganz 42%. Und da kommt bei Markus Lukas, da sind nochmal zusätzliche 11,50%. Und dann gibt es noch was es gar nicht geben dürfte nach der Theorie, nämlich 5% Worte, die Matthäus und Lukas gegen Markus gemeinsam haben. Aber es gibt ja nicht nur Gemeinsamkeiten, es gibt ja auch kräftig Unterschiede. Und die betragen zwischen Matthäus und Markus 95,16% im Durchschnitt. Und zwischen Markus und Lukas 107,76%. Und die 1539 identischen Worte in Matthäus, Markus, Lukas enthalten noch 569 Basisworte, also Artikel, der, die, das, und Pronomen und dergleichen. Also ohne das kommt einfach kein Schriftsteller aus. Nicht, das sagt nichts für literarische Abhängigkeit. Das sind also 36,97%. Das heißt also, nur 12,72% der Worte, die drei Evangelien gemeinsam haben, sind Worte von Bedeutung. Diese Ergebnisse sind nun wahrlich keine Indizien für die literarische Abhängigkeit der synoptischen Evangelien. Ja, und dann hält man noch 10 neutestamentliche Schriften, immerhin 10 von 27, das ist ja ein erheblicher Prozentsatz, für unecht. Gucken wir uns mal an, wie das begründet wird. Der Spiegel hat sich mal so eine Einleitung ins Neue Testament hier behalten und dann und Überschrift, kein Autor kannte Jesus. Und hier, das sind dann die für echt gehaltenen Evangelien und so weiter. Ich muss das mal kurz machen. Noch eine andere Sache, die ich nur mal ganz kurz vorführe, was meistens völlig vergessen wird, dass bei den paulinischen Briefen es ganz große Unterschiede gibt zwischen ganz kleinen, der kleinste ist Philemon, und den Größen, nicht? Wenn zum Beispiel mal ein Wort einmal beim Römerbrief vorkommt, kann ich nicht erwarten, dass das gleiche Wort unbedingt auch hier vorkommen müsste. Nur mal, um damit so eine Vorstellung haben. Das muss jetzt hier fixer gehen. Nun, was für Argumente hat man denn? Warum Schriften für unecht erklärt werden? Da gibt es den Kolosserbrief. Und beim Kolosserbrief, da sagt man, eines von zwei Argumenten, warum der Kolosserbrief nicht von Paulus sein kann, ist das zahlreiche Vorkommen von hapax legomena, von Worten, die im griechischen Neuen Testament nur ein einziges Mal vorkommen. Nun ja, da fragt man sich, wie ist das denn eigentlich mit dem Vorkommen der hapax legomena? Merkwürdigerweise kann man in so einer Einleitung niemals lesen, wie viel hapax legomena zum Beispiel der Römer, der 1. Korinther, der 2. Korinther hat und dergleichen. Auch, man sucht auch vergebens, wie ist es denn mit dem 2. Thessalonicher, der ja nun angeblich auch unecht sein kann. Das ist eine Sache, die wird hier mal rausgespiekst beim Kolosser und dann wieder bei den Pastoralbriefen. Die haben dann auch zu viele hapax legomena, so viele griechische Einmalworte. Aber so arbeitet man doch nicht wissenschaftlich. Wissenschaftliche Arbeit würde sein, dass man von sämtlichen Schriften des Neuen Testamentes erstmal raussucht, wie viele Einmalworte kommen darin vor, dass man dann den Prozentsatz der Einmalworte zum Vokabular erhebt. Denn es ist natürlich ein Unterschied, wenn ein Brief mit einem Vokabular von über 1000 Worten so und so viele Einmalworte hat, ist das natürlich anders, als wenn ein Brief von 300 und so viel, vom Wortschatz von weniger als 300 so viele Einmalworte hat. Das muss also schon sauber ermittelt werden. Nun ja, ich habe deren Schularbeiten gemacht. Und beim Ergebnis werden Sie sich wundern. Gucken Sie mal, wo der Kolosser steht. Der hat hier die Stelle 9. Und der Römerbrief, den niemals jemals bezweifelt hätte, dass er unecht sein konnte, der steht auf Platz 19. Der hat also einen erheblich höheren Prozentsatz an Einmalworten. Es wird behauptet, der Kolosserbrief könne unmöglich echt sein, obwohl der doch nur 8,8% Einmalworte im Vokabular hat. Niemals hat jemand den Römerbrief angezweifelt, er könne nicht echt sein, wobei der doch immerhin 12,38%, also fast 4% mehr hat an Einmalworten. Nicht? Und so, wenn man sich vorstellt, Kolosser hat immerhin noch weniger Einmalworte als der Philipper, der 1. und 2. Korinther, wenn man nicht nur vom Römerbrief reden will. Aber kein Mensch sagt von diesen Briefen, die könnten nicht echt sein, weil sie so viel Einmalworte, so viel hapax legomena haben, sondern nur, wenn man sich eine Schrift rausgepiekst hat, aus was für Gründen man immer mal auf die Idee gekommen ist, dann findet man ja Argumente. Und jeder findet noch ein paar Argumente, warum der nicht echt sein kann. Und dann werden solche Sachen rausgepiekst. Nicht? Aber das hat mit wissenschaftlicher Arbeit gar nichts zu tun, obwohl die sich ja groß dünken, den Alleinvertretungsanspruch für wissenschaftliche Theologie zu haben. Nun ja, und dann hat man so seine Listen aufgestellt, warum zum Beispiel hier die Pastoralen, die können ja unmöglich echt sein, denn es gibt ja, die hier haben wir 24 charakteristische Begriffe in den Pastoralen, und dann werden die Worte aufgeführt, da denkt man natürlich, die müssten doch dann alle nur in Pastoralen vorkommen, denkst du. Da bleiben dann hier nur die Fettgedruckten, die kommen nur in Pastoralen vor. Bei den anderen, die kommen immerhin überwiegend vor. Und 24 bei einem Wortschatz, der alleine beim 1. Timotheus über 500 Vokabeln zählt, das ist ja wohl lächerlich, nicht? Oder aber dann heißt es, ja, es gibt aber doch nun paulinische theologische Begriffe, die in den Pastoralbriefen fehlen. Och ja, Gerechtigkeit Gottes, ach ja, das ist ja ein paulinischer Begriff, wenn der nicht da ist. Man gucke mal, der gibt es achtmal im Römerbrief, nochmal einmal im 2. Korinther, fehlt im 1. Korinther, fehlt im Galater, fehlt im Philipper und im 1. Thessalonicher und im Philemon sowieso. Warum sollen die Pastoralbriefe aus diesem Grund nicht echt sein, wenn keiner die eben genannten Briefe deswegen für unecht hält? Oder Freiheit. Naja, aber bitteschön, einmal in dem langen Römerbrief, Sie erinnern sich an das Schaubild, nicht? Im Galater kommt er viermal vor. Und fehlt in Philippa, fehlt in 1. Thessaloniker, fehlt in Philemon. Ja, aber nur die Pastoralen sollen nicht echt sein, weil es ist. Oder Fleisch im Gegensatz zum Geist. Ha. Und siehe da, es gibt es doch bei den Pastoralen, ist doch im 1. Timotheus. Und außerdem im Römerbrief 13 Mal, in den langen 1. und 2. Korintherbriefen nur einmal. Bitteschön, auch Philippa, 1. Thessalonicher und Philemon haben nicht. Oder das Kreuz. Ja, aber das kann doch nicht fehlen im paulinischen Brief. Und denkst du, wissen Sie, wo das fehlt? Das fehlt sogar im Römerbrief, den niemand für unecht erklärt hat, oder Leib Christi. Nun ja, aber immerhin, niemand erklärt den 2. Korinther für unecht, weil es da fehlt, nicht? Sohn Gottes ist natürlich, der ist sonst meistens verbreitet, aber bitteschön, der 1. Thessalonicher und der Philemon haben auch. Ja, oder es gibt ja nicht nur paulinische Briefe, die für Pseudopaulinen erklärt werden, sondern auch die Petrusbriefe werden ja für unecht erklärt. Ja, heißt es, da gibt es ja diese Begriffe, die stammen doch auch erst aus der hellenistischen Philosophie im 2. nachchristlichen Jahrhundert. Also kann doch der Apostel Petrus nicht der Verfasser sein. Also muss es ein hellenistischer Judenchrist aus dem 2. nachchristlichen Jahrhundert sein. Ja, nicht? Man gucke mal, alle die Begriffe kommen mehr oder weniger, ein S ist eine ganze Spalte, S2 ist eine halbe Spalte und das in eckigen Klammern ist in Apokryphen und so weiter. Also die kommen samt und sonders in der Septuaginta vor. Und noch an vielen Stellen im Neuen Testament. Ne? Also, der Verfasser des Petrusbriefes musste wahrlich nicht warten, bis mal die hellenistischen Philosophen ihre Sachen geschrieben haben. Aber so ist das. Da wird dann gar nicht exakt gearbeitet. Ah, es gibt ja noch Listen mit 88 paulinischen Begriffen, die doch aber in Pastoralen fehlen. Oder 102 Partikeln und so weiter. Aber nun muss man mal die Sache auf ein bisschen eine richtige Grundlage stellen. Stören Sie sich bitte nicht daran. Ich bin oft in Amerika oder Norwegen oder sonst wo ich die englische Sprache brauche. Sie werden schon mitkriegen, was da steht, wenn ich es jetzt sage. Also, nun muss man mal grundsätzlich angucken, wie es mit dem paulinischen Vokabular ist. Das paulinische Vokabular besteht aus 2645 Worten. 1135 dieser Worte erscheinen nur ein einziges Mal. Das ist so fast 43%. Ein Brief, der nur einmal vorkommt, der kann nur in einem der 13 Paulusbriefe vorkommen, ne? Also fehlt der in 12 von den 13. Nicht? Und das ist nicht eine kleine Summe, so 50 oder 100 oder 200, sondern das sind über 1000. Das sind mehr als 40%. Nicht? Dann gibt es aber nochmal 1031 Worte, die 2 bis 5 Mal vorkommen. Das heißt, ein Teil von denen kommt 5 Mal vor. Ein Teil von denen kommt 4 Mal vor, ein Teil von denen kommt 3 Mal vor und ein Teil von denen kommt 2 Mal vor. Das heißt also, was 5 Mal vorkommt, ist ohnehin nur ein geringerer Teil. Nicht? Und wenn man das alles zusammenzählt, was also 5 Mal und weniger vorkommt, was also Worte, die notgedrungen in 8 von 13 paulinischen Briefen fehlen müssen, weil es sie gar nicht so oft gibt, nicht? Und das noch unter der Voraussetzung, die werden gleichmäßig verteilt. Es kann ja auch sein, dass ein Begriff, der 5 Mal vorkommt, vielleicht nur in einem einzigen Brief vorkommt. Das gibt es ja auch noch. Oder in 2 Briefen, einmal, zweimal, einmal, dreimal. Nicht? Das ist ja auch noch möglich. Über die Verteilung haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Nicht? Also so sind die Realitäten. Alle anderen Listen, ob da nun mit 24 Worten oder mit 100 oder wie viel auch immer gearbeitet wird, die kann man sich an den Hut stecken. Das ist Makulatur. Man muss wirklich flächendeckend die Befunde erheben. Das ist wissenschaftlich arbeiten. Nun ja, man weiß das Vokabular der paulinischen Briefe. Und wenn man das Vokabular der paulinischen Briefe jedes paulinischen Briefes von dem Gesamtvokabular der paulinischen Briefe abzieht, dann weiß man, wie viele Worte in jedem einzelnen der paulinischen Briefe fehlen. Im Römer 1579, 1. Korinther 1600 und so weiter. Es werden immer mehr, nicht klar. Der längste Brief hat das größte Vokabular, also fehlen da die wenigsten. Aber selbst in dem Brief, dem am wenigsten vom paulinischen Vokabular fehlt, fehlen nicht weniger als 1579 Worte. Also bitte nicht von Umfang, Wortschatz. Vom paulinischen Wortschatz fehlen 1579 Worte vom paulinischen Wortschatz. Und wenn man das jetzt nun mal einordnet nach der Zahl der fehlenden Worte und den nach oben nimmt, als Nummer 1 dem am wenigsten fehlt, dann stellt man fest, dass die Position des ersten der Pastoralbriefes, nämlich des Timotheus, ersten Timotheusbriefs, noch besser ist als die von Galater, Philippa, 1. Thessalonicher und Philemon, um von den anderen dazwischen ganz zu schweigen. Nicht? Und selbst der zweite Timotheus ist immer besser noch dran als Philippa, 1. Thessalonicher und Philemon, die man niemals in ihrer Echtheit in Frage gestellt hat, weil ihnen paulinische Worte fehlen. Nicht? Und kein Mensch hat jemals gesagt, der Philemon kann nicht echt sein, obwohl dem ja nun wirklich der überwiegende Teil des paulinischen Vokabulars fehlt. So wird also mit zweierlei Maß gemessen. Und nun jetzt die Frage, worum geht es überhaupt bei der ganzen Angelegenheit? Hier verdanke ich den Ansatz der Gegenüberstellung dem Spiegel, aber ich habe es etwas anders gefühlt, nicht mal ne? Es geht im Grunde genommen darum, dass die Bibelkritik einen anderen Jesus hat als die Bibel. Der Jesus der Bibel ist Gottes Sohn. Der Jesus der Bibelkritik wird nur Gottes Sohn genannt. Das ist ein bloßer Titel. Der Jesus der Bibel ist Schöpfer, er ist Mensch geworden. Der Jesus der Bibelkritik ist nur ein Mensch. Der Jesus der Bibel ist geweissagt von den Propheten, ist Same Abrahams, Sohn Davids, aber auch Davids Herr, ist der Messias, ist geboren von der Jungfrau Maria. Da zitiert die Bibelkritik gerne die eine Galaterstelle und sagt, geboren von einem Weibe, aber unter das Gesetz getan, aber der erste Teil der Aussage, der wird dann unterschlagen, da heißt es nämlich, gesandt von Gott, geboren von einem Weibe. Wo also ganz klar ist, es ist Gottes Sohn, der gesandt ist. Aber naja, das wird dann so eben, was so nicht passt, wird dann zur Seite geschoben. Nun sagen sie denn, ja, aber Jungfrauengeburt, bitteschön. Das finden sie nicht im Markus-Evangelium. Und Paulus hat die Jungfrauengeburt überhaupt nicht erwähnt, heißt es. Und da man ja mit einem Federstrich den Markus zur Quelle gemacht hat, zur angeblichen Quelle für Matthäus und Lukas, muss dann natürlich Markus das älteste Evangelium sein. Meine Mutter, ja, das ist die einzige Grundlage für die Altersangabe. Nicht? Und wir hatten ja gesehen, wie das stimmt mit der Theorie der literarischen Abhängigkeit, nämlich überhaupt nicht. Nicht? Aber es stimmt, Markus erwähnt die Jungfrauengeburt nicht, das kann man wohl sagen, aber wie sieht's bei Paulus aus? Er redet nicht direkt von der Jungfrauengeburt, aber an zwei entscheidenden Stellen, im Römer und im ersten Korintherbrief, bezeichnet er Jesus als den zweiten Adam. Wäre Jesus nicht von der Jungfrau geboren, dann wäre er nichts anderes als ein gewöhnlicher Nachkomme des ersten Adam. Die Bezeichnung Jesu als des zweiten Adams setzt die Jungfrauengeburt voraus. Nun, der Jesus der Bibel ist geboren in Bethlehem, der Jesus der Bibelkritik ist geboren in Nazareth. Der Jesus der Bibel ist versucht, wie wir, doch ohne Sünde. Er tat die Wunder, von denen die Evangelien berichtet, und hat alles gesagt, was die Evangelien als seine Worte mitteilen. Der Jesus der Bibelkritik, der historisch-kritischen Theologie, der verbrachte lediglich einige psychosomatische Heilungen, zum Beispiel Heilung der Schwiegermutter des Petrus vom Fieber. Nun ja, sie war dann so angerührt durch die Kraft seiner Persönlichkeit, dass sie dann aufstehen konnte und ihren Haushaltsdienst da weitermachen. Nein. Sowas in der Art, das traf man ihm denn ja zu, nicht Kraft seiner überwältigenden Persönlichkeit. Nicht? Und der Jesus der Bibelkritik sprach nur 15% der Jesusworte in den Evangelien, alles Übrige ist Gemeindebildung. In Amerika gibt es ja das sogenannte Jesus-Seminar. Und da haben sie denn mal einen Test gemacht. Wir haben den Theologen da verschiedene Karten gegeben und sie sollten dann aufzeigen, ob sie es für sehr wahrscheinlich hielten, dass es von Jesus ist oder wahrscheinlich oder wenig wahrscheinlich oder unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich, völlig unwahrscheinlich und so weiter. Nicht? Und dann hatte das, was also wirklich für echt anerkannt wurde, das waren dann gerade mal 15%. Jesus der Bibel kam, um zu retten, die verloren sind. Er prophezeite sein Leiden und starb am Kreuz für unsere Sünden. Der Jesus der Bibelkritik war Gesellschaftsreformer oder Sozialrevolutionär, rechnete mit den Konsequenzen seines Verhaltens und starb in dieser Konsequenz. Der Jesus der Bibelkritik lebt im Glauben der Jünger und im Wort ihrer Verkündigung. Er ist auferstanden in das Wort des Kirchenvaters. Der Jesus der Bibel wurde am dritten Tag real auferweckt. Das Grab war leer. Er ist aufgefahren zum Himmel, sitzt zur Rechten Gottes. Von dann er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das muss man im Auge behalten. Darum geht es wirklich. Das sind Gegensätze, die sich ausschließen. Jeder muss sich entscheiden, welchen Jesus er wählt. Er soll aber wissen, dass der Jesus der Bibelkritik ihn nicht zu retten vermag. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und Sie sind nun gefragt, welchen Jesus wählen Sie? Und wir müssen uns entscheiden, welche Theologie wir wollen. Eine Theologie in der Nachfolge Jesu auf dem Grund der Apostel und Propheten oder eine Theologie in der Nachfolge von Denkern und Dichtern auf dem Hypothesengrund der sogenannten Wissenschaft. Was wählen Sie?